Unser Bruder Kurt hat die Predigt, die wir heute hören, überschrieben mit Kain und Seth, Väter zweier Völker. Manchmal wird von schlauen Zeitgenossen, die beweisen wollen, dass die Bibel Irrtümer enthält, die Frage gestellt, woher hatte eigentlich Kain seine Frau? Wir bekämen tatsächlich Schwierigkeiten mit dieser Frage, wenn wir annehmen würden, dass diese Kapitel der Bibel eine chronologische Reihenfolge beschreiben würden. Demnach hätten Adam und Eva Kain und Abel gezeugt, als nächstes dann den Seth. Aber es steht da nichts von Töchtern, also keine Frau für Kain, mit der er Söhne zeugen könnte. Tatsächlich heißt es aber im nächsten Kapitel, dass Adam 930 Jahre lebte und Söhne und Töchter zeugte. Eine der Töchter oder vielleicht auch Nichten oder Enkelinnen wurde wohl Kains Frau. Dieser Abschnitt in Kapitel 4 ist nicht in erster Linie als Geschlechterchronologie geschrieben, sondern ergibt uns einen biblisch-theologischen Einblick in die weitere Entwicklung, die geistliche Geschichte der ersten Nachkommen Adams. Auf der einen Seite führt er fort, dass wir im ersten Teil des Kapitels schon beobachtet haben, Gott offenbart die Folgen des Sündenfalls im Menschen. Wir sehen zuerst in Kain, wie die Sünde ihn im Griff hat und zu einer bösen Herzenshaltung und dadurch zur bösen Tat, dem Brudermord, geführt hat. Jetzt sehen wir ab Vers 17, wie aus dem Menschen Kain, der sich von Gott abgewandt hat, eine ganze Zivilisation ohne Gott entsteht. Und wir sehen auch, wie Gott durch Seth beginnt, ein Volk für sich zu schaffen. Kain und Seth sind Typen für die Welt und die Kirche Christi. Nachdem Kain von Gott die Botschaft von Gericht und Gnade empfangen hatte, Gott verfluchte er seinen Acker und er muss unruhig und flüchtig leben, aber er schützte ihn auch mit seinem Siegel, dass er nicht getötet werde. Da heißt es, und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Not bedeutet Flucht. Er flieht vor Gott und wohnt fern von ihm. Da ist die Unruhe. Kain beginnt, sich selbst ein Leben einzurichten, das ihn über diese Unruhe hinwegtragen soll. Er versucht, sich selbst Ruhe zu verschaffen. Er gründet eine Familie und baut eine Stadt. Das ist im Kern das, was Menschen bis heute auch tun. Menschen, die ruhelos sind, weil sie fern von Gott sind und ihre Ruhe nicht in ihm finden. Sie sind nicht bei Gott zu Hause. So schaffen sie sich ein alternatives Zuhause. Sie umgeben sich mit Menschen, die ihre Ureinsamkeit überspielen sollen. Von Menschen erbaute Städte werden in der Bibel stets kritisch beurteilt. Städte geben den Eindruck, dass dort pulsierendes Leben herrscht. Da gibt es einen Reichtum an Kultur, Musik, Schauspiel, Kunst und Feste. Alles, was den Menschen unterhält, ihm für kurze Momente Freude beschert, alles, was ihn von seinem eigentlichen Elend ablenkt. Das eigentliche Elend ist keins Grund für die Erbauung der Stadt. Auf seiner Flucht, in seiner Ruhelosigkeit, kehrt er nicht um zu seinem Schöpfer, sondern flieht in das Getümmel und Getöse der Menschenansammlung und der Festlichkeiten. Er gibt die Richtung vor für alle, die ihm folgen. Weg vom Baum des Lebens, weg vom Paradies, weg vom Angesicht Gottes. Hinein in den von Menschen gemachten Reichtum und Betrieb. So sind die von Menschen erbauten Städte in der Bibel symbolische Zentren der Auflehnung gegen den Schöpfer. Darum wird ihnen das Gericht Gottes angesagt. Babylon ist die Stadt, die diese Städte, eigentlich die antigöttliche Zivilisation, verkörpert. Das Thema wird oft wiederholt und das letzte Buch der Bibel gibt uns einen Einblick in ihr endgültiges Schicksal. In der Offenbarung 18, was heißt? Gefallen. Gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Die Offenbarung zeigt uns also das Gericht über die gottlose Zivilisation, wenn sie die Fülle ihrer Boshaftigkeit und ihres Aufstandes gegen Gott erreicht hat. Die Geschichte der Familie Kains zeigt uns die Anfänge. Kains Gottferne wächst und breitet sich aus in den folgenden Generationen. Und das Wort Gottes zeigt uns hier, wie sie sich bis in der fünften Generation verfestigt hat. In Kains Nachkommen Lamech finden wir den Gipfel dieser Entwicklung. Dazwischen sehen wir immer wieder Hinweise der Gnade Gottes. Zuerst sehen wir sie einfach darin, dass Gott dem Kain nicht nur das Leben schenkte, obwohl er den Tod verdient hat. Er gibt ihm auch zahlreiche Nachkommen. Henoch, Irad, Mehujael, Methushael, Lamech, dann Lamechs Söhne, Jabal, Jubal, Tubal-Kain und seine Tochter Naama. Die Söhne Lamechs werden hervorgehoben als begabte und erfolgreiche Männer. Jabal wurde Hirte, Jubal war ein Musiker und Tubal-Kain ein Schmied. Es ist Gottes Gnade, dass er den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, trotzdem Gaben gibt. Diese Männer können nicht nur für ihre Familien sorgen, sondern sie sorgen auch für das Schöne und Nützliche. Die Stadt Kains ist gefüllt mit Reichtum, Kunst und sinnlichen Freuden. Aber diese Menschen gebrauchen ihre Gaben nicht, um ihren Gott und Schöpfer zu ehren. Lamech wird als überaus gewalttätiger Mann beschrieben. Und es ist nicht nur er, sondern diese ganze erste Zivilisation scheint von Gewalttaten geprägt zu sein. Lamech prahlt vor seinen Frauen. Ada und Zila, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Scheinbar wurde er angegriffen, geschlagen und verwundet. Es herrscht also alltägliche Gewalt. Und Lamech multipliziert diese Gewalt. Er rächt sich über das notwendige Maß hinaus. Mit anderen Worten sagt er, es können alle kommen, ich mache sie alle fertig. Das ist das Klima, das in der Welt, in der Stadt Kains herrscht. Das Böse geht seinen Weg, breitet sich aus. Gottes Stimme wird in dieser Stadt offenbar nicht mehr gehört. Seine Gnade wird nicht gesehen und nicht geschätzt. Darum wird der Herr schon bald allem ein Ende machen. Im 6. Kapitel heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Er wird nur die Familie seines getreuen Noah verschonen und mit ihm einen neuen Anfang machen. Aber Noah, der Gerechte, ist noch nicht da. Er muss erst geboren werden. Und er wird nicht von Kain und seinen gottlosen Nachkommen abstammen, sondern der Herr schenkt einen Vater eines anderen Volkes. Der Vater dieses neuen Volkes ist der dritte Sohn von Adam und Eva. Adam und Eva sind Gerechte. Wir erinnern uns, wie Gott ihre Schande der Sünde mit den Fellen des Opfertieres zudeckte. Sie mussten zwar außerhalb des Paradieses weiterleben, aber sie lebten bestimmt weiterhin, soweit sie es vermochten, mit ihrem Gott. Sie unterrichteten ihre Söhne, Kain und Abel. Sie erzogen sie im Glauben an den kommenden Erlöser, den Gott ihnen versprochen hatte. Einer der beiden, Abel, lebte in diesem Glauben, Kain nicht. Er tötete den gerechten Bruder. Nun schenkte Gott Adam und Eva einen weiteren Sohn, wie Eva sagt, anstelle Abels. Zwei Dinge sind beachtenswert daran, was Eva über die Geburt ihres dritten Sohnes sagt. Zum einen sagt sie, dass der Sohn ihr anstelle Abels gegeben wurde, nicht anstelle Kains. Natürlich könnte man sagen, sie hat ja Abel verloren, deshalb nennt sie ihn den Ersatz für ihn. Aber das ist wohl nicht der Punkt für Eva. Sie hatte ja ursprünglich gedacht, dass Kain der Nachkomme ist, den Gott ihr versprochen hat. Später wurde aber sichtbar, dass er es nicht ist, sondern dass er durch seinen egozentrischen und gottlosen Lebensstil auffiel, der weshalb er sicher nicht der versprochene Erlöser sein konnte. Er lebte nicht in Feindschaft mit der Schlange, sondern in Freundschaft mit dem Feind Gottes. Abel war der Gerechte, aus dem der Nachkomme kommen könnte, der die Menschheit aus der Knechtschaft des Satans befreien wird. Aber eben dieser Gerechte wurde von Kain ermordet. Kain selbst begründete die andere, die natürliche und gottlose Nachkommenschaft. Deshalb gab Gott einen Ersatz für Abel, einen neuen Begründer der göttlichen Nachkommenschaft. Und das zweite Bemerkenswerte ist, dass Eva sagt, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt. Als ihr erster Sohn Kain zur Welt kam, sagte sie, ich habe einen Nachkommen hervorgebracht. Eva schien gemerkt zu haben, dass es ein Unterschied ist, ob ich, der Mensch, etwas hervorbringt oder ob es Gott ist, der etwas schenkt und bewirkt. Deshalb denke ich, hat Eva ihre Ausdrucksweise geändert. Sie hat auf tragische Weise gelernt, dass nur das, was Gott tut und schenkt, etwas Gutes, etwas zum Heil bewirken kann. Und sie versteht es richtig. Seth ist derjenige, aus dem der Nachkomme kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Seth ist beides. Ein Typus für den Christus und er ist der Vorfahre, der Vater des Volkes, aus dem der Christus einmal kommen wird. Eigentlich war schon Abel ein Typus des Gerechten. Er wurde vom Ungerechten getötet, weil er Gott gefiel. Christus wurde aus demselben Grund von seinen Brüdern getötet. Aber er ist auch verstanden. Seth ist der Sohn, durch den die Nachkommenschaft, das Volk, das den Erlöser hervorbringt, aufersteht. Und damit ist er ein Typus des auferstandenen Christus. Aber er ist auch sein Vorfahre. Die Nachkommen von Seth führen zuerst eine Linie bis zu Noah, von dem sein Vater sagen wird, er wird uns Ruhe bringen. Mit Noah fängt Gott nach dem Gericht der Sintflut eine neue Menschheit an. Ohne Seth kein Noah. Und ohne Noah kein neues Volk Gottes. Kein Volk, das den Retter hervorbringt. Darum ist Seth der Ersatz für Abel. Kain war das Werkzeug der Schlange, die das Werk Gottes zerstören wollte. Aber Gottes Rettungswerk ist nicht am Ende. Er lässt einen neuen Menschen auf die Welt kommen, durch den er es schließlich vollbringen wird. Diese Feindschaft zwischen den Gerechten, die Gott wahrhaftig anbeten, und den Ungerechten, die Gerechten hassen und sie bekämpfen, zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Und sie gipfelt darin, dass die Ungerechten schließlich den Sohn Gottes ermorden. Aber gerade in dieser Ermordung erreichen sie ihr Ziel nicht, sondern sie erweisen sich als Gottes Sieg, der durch den Tod seines Sohnes sein neues Volk schafft, es erlöst und für die Ewigkeit zubereitet. Dieses neue Volk lebt durch seinen Glauben. Es wird durch den Glauben gerettet und betet Gott im Glauben an. Beides ist ebenfalls in Seth und seinen Nachkommen vorgeschattet. Es heißt, nachdem am Ende unseres Abschnittes von Seths Sohn Enosch berichtet wird, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Im Neuen Testament lesen wir dann, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet, an den Sohn Gottes, der als Retter vom Vater in die Welt gesandt wurde, zu glauben. Das heißt, auf sein Rettungswerk zu vertrauen. Wir finden diese Haltung wieder im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Dort wird uns anhand von Vorbildern gezeigt, wie wahrer, rettender Glaube aussieht. Und unter diesen Vorbildern, die alle diesen Glauben hatten, werden lauter Nachkommen aus der Linie genannt, die mit Abel und danach Seth begann. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose. Alle glaubten, das heißt, sie erwarteten den versprochenen Christus und gaben in ihrem Leben und in ihrer Gottesbeziehung diesem Glauben Ausdruck. Das ist das neue Volk Gottes, das aus Seth hervorkam. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Was nehmen wir nun mit? Was lernen wir aus diesem Abschnitt der frühen Geschichte der Menschheit? Viele Predigten aus dem Alten Testament haben das Ziel oder die Anwendung, dass gesagt wird, ihr seht diese Vorbilder, gute oder schlechte, lebt so wie die Guten, vermeidet es, wie die Schlechten zu leben. Seid nicht wie Kain oder Lamech. Bemüht euch, wie Abel, gute Opfer zu bringen. Oder wie Eva, Gott an die erste Stelle zu setzen. Oder wie die Nachkommen Seths, zum Beispiel Henoch, in Gottes Wegen zu wandeln. Das ist alles auch wichtig, aber ich denke, etwas anderes kommt zuerst. Wenn ich über das Planen und Handeln Gottes schon in den frühesten Geschichten nachdenke, dann kann ich zuerst einmal nur da sitzen und staunen. Ich muss Gott anbeten und ihm sagen, wie sehr ich seine wunderbaren Wege liebe. Es ist für mich unendlich ermutigend zu sehen, wie er seine Welt geschaffen hat und sie, wenn sie sich dann von ihm abgewendet hat und ihn sogar hasst und bekämpft, nicht direkt dem Gericht übergibt und vernichtet. Ich staune, wie sein Plan, sich ein Volk zu bereiten, das seine Herrlichkeit erkennt und anbetet, nicht vereitelt werden kann. Die Bosheit und die Gottlosigkeit der Menschen richtet unendlich viel Verderben in der Welt an. Sie ernten die Frucht, die sie selber gesät haben. Wie Kain, der sich von Gottes Angesicht abgewandt hatte, flüchtig und unruhig sein musste. So geht es allen. Und sie versuchen sich durch das Aufbauen einer großartigen Zivilisation, durch Künste und allerlei Ablenkung aus dieser Unruhe zu entfliehen. Sie versuchen, durch hohe Wissenschaften und Philosophien, durch die Anstrengungen ihrer vermeintlichen eigenen Weisheit, den Gott wegzudiskutieren, der in ihr unruhiges Gewissen spricht. Aber Gott steht darüber. Er baut sein Reich, seine Stadt. Er baut sie mit Menschen und Mitteln, die die Gottlosen und Gottesleugner als dumm und naiv verschreien. Das macht uns mitunter Angst, so sehr, dass wir uns vielleicht fürchten, unseren Glauben zu bekennen und offen zu leben. Aber Gott, der mit Seth angefangen hat, sein Volk zu schaffen, lässt dieses Volk auf wunderbare Weise wachsen. Gegen alle Widerstände der Schlange und ihrer Nachkommen, so wie der Herr Jesus sagte, ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Das ist es, was ich aus der Geschichte der Nachkommen von Kain und Seth lerne. Und das will ich im Glauben festhalten. So wie es in den Klageliedern heißt, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Die Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil. Spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Amen.